die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Das zumindest ist die Meinung des Theologen Axel Noack. Fakt ist, Religion hat in den letzten Jahren in Europa an Bedeutung verloren. Und die Frage ist, wie kann Kirche heute lebendig und zukunftsfähig gestaltet werden? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Katharina Steinhauer ist Theologin und Beraterin für Gemeindegründung im Bund FEG. Philipp Bartholomä ist Professor für praktische Theologie an der FTH Gießen. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Und jetzt sind Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, ihr beiden. Richtig schön, dass ihr da seid.
Danke.
Danke, ich freue mich auch.
Kathi, du bist als Beraterin für Gemeindegründung ganz viel in Deutschland unterwegs, kommst viel rum, kriegst viel mit. Wie nimmst du denn die aktuelle Situation im Hinblick auf Kirche, im Hinblick auf Glauben in Deutschland wahr?
Ich glaube, wir leben in einer total spannenden Phase gerade. Auf der einen Seite, wenn wir uns die Zahlen anschauen, erleben wir immer noch, dass die großen Kirchen natürlich Mitglieder verlieren. Bei den Freikirchen sieht es ein bisschen stabiler aus. Pfingstkirchen wachsen sogar auch. Das ist so ein bisschen das auf der einen Seite, also fortschreitende Säkularisierung. Auf der anderen Seite nehme ich immer häufiger, insbesondere in den letzten ein, zwei Jahren wahr, dass es so Geschichten gibt, ganz, ganz bemerkenswerte Geschichten. Ich kann ein Beispiel nennen, bei einem unserer letzten Allianztreffen erzählt ein Pastor davon, dass zwei junge Erwachsene bei ihm im Gottesdienst auftauchen, so ganz unabhängig voneinander, und beide die Geschichte erzählen, dass sie einen Traum hatten und in dem Traum ist ihnen Jesus begegnet, der gesagt hat, such die nächste Kirche auf und lern mich kennen. Und solche Geschichten, von denen höre ich immer häufiger, zwar immer noch punktuell, aber sie werden mehr und mehr. Das ist so meine Wahrnehmung.
Mega. Ergänzung von dir, Philipp. Wie nimmst du die aktuelle religiöse Landschaft wahr? Wie würdest du dir beschreiben?
Ich nehme das ähnlich wahr wie Katharina, dass es da gegenläufige Prozesse gibt. Manches, was auf Aufbrüche hindeutet, ne? Diese Stories, die du erzählt hast, das höre ich auch. Und gleichzeitig würde ich sagen, es gibt nach wie vor relativ viel Krisenhaftes. Ich habe das vor Jahren mal versucht, so ein bisschen mit Zahlen zu fassen. Da unter anderem rausgefunden, dass wir selbst in den freikirchlichen Bünden, die am stärksten wachsen, 0,4 Bekehrte pro Gemeinde und Jahr haben. Eine ziemlich erschreckende Zahl. Und da habe ich noch nicht den Eindruck, dass sich das jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren signifikant verbessert hätte.
Das heißt, wenn Leute neu kommen, ist es dann eher Transferwachstum, also von anderen Kirchen?
Ich glaube tatsächlich, dass auch dort, das müssen wir realistisch sehen, das ist vor kurzem auch für eher diese neueren, jüngeren Bewegungen auch nochmal dokumentiert worden, dass wir da so 8-9% sind wirklich Leute, die unkirchlich waren vorher, die heute in Freikirchen unterwegs sind, also nur 8-9%. Und der ganze Rest ist freikirchlich oder kirchlich sozialisiert. Und insofern, daraus kann man dann schließen, dass dort, wo auch Gemeinden wachsen, relativ viel Transferwachstum stattfindet. Und ich glaube, das müssen wir realistisch wahrnehmen.
Ist denn dieser Bedeutungsverlust des Glaubens, ist das ein Versagen von Kirchen oder gibt es andere Faktoren, die dafür verantwortlich sind?
Ich glaube schon, dass es teilweise auch unser Versagen ist, dass wir da an bestimmten Stellen was verpasst haben, weil Menschen haben die Sehnsucht nach Spiritualität und die werden sie an unterschiedlichen Stellen versuchen, sich zu erfüllen, ja. Und da hat Kirche was verpasst in den letzten Jahren, dass wir vielleicht in bestimmten Traditionen zu kopflastig waren und zu wenig Erlebnismomente oder Raum für Erlebnismomente gegeben haben. Und da, glaube ich, müssen wir nachholen.
Ich glaube schon, dass es auch, sag ich mal, über das Versagen der Kirchen hinaus, also bin ich voll bei dir, aber es weitere Gründe gibt, die den Glauben heute einfach unplausibel machen. Ja, also technischer Fortschritt zum Beispiel wäre so ein klassisches Beispiel. Wir sind nicht mehr auf Gott angewiesen, an manchen Stellen medizinisch und so weiter. Bei der Ernte, die Bauern, da gibt's heute Dünger, ne, der das Gebet ersetzt hat, um es mal ganz platt zu sagen. Und insofern sind das alles Gründe, die ein Stück plausibel machen, warum die Leute heute nicht mehr so stark nach Gott fragen, wie das noch vielleicht vor 100, 150, 200 Jahren der Fall war. Die Soziologen sprechen von einer Entzauberung der Welt. Und trotzdem hat Katharina recht, wenn sie sagt, wir haben an manchen Stellen trotzdem verpasst, die immer noch existierenden Fragen der Leute so zu adressieren, dass es für sie Sinn macht. Ne? Wir haben es versäumt, Antworten zu geben auf die Fragen, die die Leute bis heute, glaube ich, auch haben.
Ende 2023 gab es in Deutschland zum ersten Mal ungefähr so viele konfessionslose Menschen wie katholische und evangelische Menschen zusammengerechnet. Philipp, was würdest du denn sagen, wo geht die Entwicklung hin? Was ist deine Prognose für die nächsten Jahre? Wird sich das noch steigern?
Also ich glaube, der Megatrend ist nach wie vor die Säkularisierung. Ja, und ich bin jetzt auch kein Prophet, aber ich sehe nicht, dass dieser Megatrend sich umkehrt. Bei aller Hoffnung auf Neuaufbrüche wird das sozusagen die Richtung sein. Da ist einfach etwas als, ich nenne das oft so ein Hurricane der Säkularisierung, bläst durch unsere Gesellschaften. Und wir müssen uns als Kirchen und Gemeinden die Frage stellen, was können wir an Antworten liefern in dieser Zeit und wie können wir diesem Trend widerstehen und neue Impulse setzen.
Ich würde mal die Frage gerne umdrehen. Was können Gemeinden und Kirchen denn tun, um die Situation zu verschlimmern?
Was passieren kann? Also das Attraktive an Kirche ist Jesus. Ist Jesus und seine Botschaft, sein Evangelium. Und wenn wir dem die Kraft nehmen, wenn das nicht mehr Mittelpunkt ist, wenn das nicht mehr Zentrum ist, wenn das nicht mehr die Hauptsache ist, wenn das nicht mehr verkündigt wird, sondern Politik oder eine politische Agenda, Stilfragen oder andere Dinge plötzlich bewusst oder unbewusst in den Vordergrund rücken, dann wird es schief. Also ich glaube, das so zum einen. Und zum anderen nehme ich wahr, dass wirklich sehr wenig missionales Leben in unseren Kirchen herrscht. Das heißt, wenn das weiter so geht, also wenn wir nicht verstehen, dass Menschen nicht mehr einfach nur von selbst in unsere Kirche kommen, weil unsere Programme so toll sind, sondern dass Menschen immer dann kommen, wenn vorher Beziehung da war, wenn vorher vertrauensvolle und tiefe Freundschaften da waren, die dazu führen, dass Menschen irgendwann mal sagen, oh, ich möchte mir das anschauen, was du da glaubst. Und dann zu einem Gottesdienst kommen und dann der Gottesdienst hoffentlich so ist, dass die Person sagt, ich fühle mich abgeholt, ich werde verstanden, meinen Fragen wird hier begegnet und ich komme sogar ein zweites Mal wieder.
Ich glaube, den größten Fehler, den wir machen könnten, ist, dass wir uns um uns selber drehen. Und das nehme ich nach wie vor wahr. Wir brauchen Programme für unsere Kinder, für unsere Senioren. Es muss Seelsorge stattfinden und so weiter. Alles gut und wichtig. Aber die Frage ist, haben wir die im Blick, zu denen wir gerufen sind, für die wir ein Zeugnis sein sollen und die wir zum Glauben einladen sollen? Und insofern ist so eine Karussellmentalität, ja, das wäre das, was die Situation noch verschlimmert, wenn wir bei uns bleiben, anstatt den Blick nach draußen zu richten, zu denen, die wir eigentlich erreichen wollen und zu denen wir gerufen sind. Und wie finden wir diese Brücken zu diesen Menschen? Ich verwende da häufig so ein ganz eindrückliches Beispiel von einer Brücke in Honduras, die gebaut wurde, die Jaluteca-Brücke, die stabil da steht, bis dieser Hurricane Mitch durch Honduras geblasen ist. Auf einmal war das Flussbett, über das diese Brücke führen sollte, einfach 100 Meter weiter. Und die Brücke stand im Nirgendwo und führte ins Nirgendwo. Und so kommt mir das heute vor, wenn ich mit Gemeindegründern zum Beispiel, die erleben das am stärksten, die kommen in eine neue Stadt und dann stellen sie den Leuten Fragen und dann merken sie, wir haben super Antworten, aber die passen nicht zu den Fragen, die die Leute stellen. Und ich glaube, auch an der Stelle müssen wir neu lernen, nicht nur auf unseren Antworten zu beharren, die ja in der Regel gut und richtig und biblisch sind, sondern neu wahrzunehmen, was sind denn die Fragen, die heute gestellt werden und wie können wir diese Brücke bauen, damit die nicht ins Nirgendwo führt, sondern was wir diese Anschlussfähigkeit eben auch wieder herstellen.
Lass uns genau da mal bleiben und es ein bisschen vertiefen. In Büchern und Predigten hört man ja immer wieder so als Reaktion auf die Säkularisierung, die wir in Deutschland erleben, so die Aussage, ja, unsere Kirchen müssen halt wieder lebendig werden. Wir müssen lebendig Kirche gestalten. Aber ich habe mich gefragt, was bedeutet das eigentlich überhaupt? Also was macht Kirche denn lebendig?
Wenn ich das in einem Wort zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen Jüngerschaft. Und das kann in den unterschiedlichsten Kontexten unterschiedlich aussehen. Also die Frage, die ich mir stellen würde, produziere ich durch das, was ich tue in meiner Kirche und durch die Art und Weise, wie ich es tue, Jünger und Jüngerinnen von Jesus, also Menschen, die jünger werden und Menschen, die darin wachsen, in ihrer Jüngerschaft wachsen. Und mit Jüngerschaft verbinde ich immer zwei zentrale Aspekte. Zum einen missionale Jüngerschaft, also das ist der Aspekt, den wir gerade versucht haben zu erläutern. Bin ich als Jüngerin von Jesus mit Menschen unterwegs, die Jesus noch nicht kennen? Stell mich ihren Fragen, weiß, was sie beschäftigt. Das vertieft meinen Glauben ja auch. Das hilft mir, eine glaubwürdige, tragfähige Glaubensnarrative zu entwickeln. Für mich, aber auch für andere.
Also nicht so in so einer Bubble abgekapselt zu leben, sondern auch nach außen
absolut die Tür offen zu haben. Und zwar nicht nur, weil ich vielleicht jemand als Missionsobjekt sehe oder ich da ein Projekt habe, sondern ganz authentisch, weil ich zu diesen Menschen gerufen bin, weil ich diese Menschen lieben möchte und ihnen aus dem und ihnen dann sehr authentisch das Evangelium bringen möchte. Und das andere oder der andere Aspekt, den ich hinzufügen würde, bin ich ein Jünger oder eine Jüngerin, die fähig ist, andere im Glauben zu begleiten und andere wieder zu Jüngern zu machen. Also dieser multiplikative Aspekt, da auch wieder nicht nur als Konsument, als Empfangender zu bleiben, sondern als jemand, der fähig ist, andere in Glauben zu führen, zu begleiten und in Wachstum zu bringen.
Sehr spannend, ja. Was würdest du sagen, was sind für dich so Prinzipien einer lebendigen Gemeinde?
Ja, also die Ergänzung wäre, das sind sehr, sehr gute Perspektiven, ne, für das Einzelindividuum, für Christen, missionale Jüngerschaft zu leben und so weiter. Wenn wir auf die Gemeindeebene gehen, ist vielleicht erstmal gut, wenn man definiert, was lebendige Gemeinde nicht ist. Ne? Also dass wir nicht sagen, lebendige Gemeinde ist halt eine Gemeinde, wo ganz viel Programm stattfindet, wo an jedem Tag der Woche irgendwas für was weiß ich, welche Zielgruppe angeboten wird, wo der Gottesdienst irgendwie laut ist und hip und Lichter und Musik und alles Mögliche, alles gute Dinge. Aber das ist ja nicht die Lebendigkeit. Sondern mich hat vor einer Weile interessiert, was machen den Gemeinden, die Bekehrungen fördern, also die tatsächlich Leute zum Glauben führen, überdurchschnittlich gut, was machen die? Und da sind fünf Dinge rausgekommen, von denen ich heute sagen würde, wenn die da sind, dann ist eine Gemeinde lebendig. Das eine ist, dass die Gemeinde eine missionarische Leidenschaft hat. Also ich habe Gemeinden untersucht, die dann eben wirklich vor jeder Veranstaltung intensiv beten, dass doch heute in diesem ganz normalen Sonntagsgottesdienst Menschen zum Glauben kommen. Und das zeigt so ein bisschen ihren Herzschlag, ihr Mindset, ihre Sehnsucht. Und das gepaart mit einer neuen Sensibilität für einen Kontext, wir haben das eben besprochen, so ansatzweise, der sich eben sehr stark verändert hat, der nicht mehr christentümlich ist, wo die Leute nicht mehr diesen christlichen Grundwasserspiegel haben und alles verstehen, was wir so sagen und das auch irgendwie einordnen können, das ist nicht mehr der Fall. Dritter Aspekt wäre das, was Katharina sehr stark betont hat, die Beziehungen zu Nichtchristen, dass wir in Kontakt leben zu Leuten, die noch nicht glauben. Und sie dann, vierter Aspekt, in Veranstaltungen einladen, die sensibel sind für Gäste. Die also wirklich auf dem Schirm haben, hey, wir sind Kirche für andere und das müssen wir immer mitdenken. Wir machen nicht alles, was wir machen, für andere. Wenn wir Gottesdienst feiern, machen wir es nicht nur für andere, aber sozusagen mit diesem Horizont, was, wenn hier Gäste, nicht glaubende Menschen da sind, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben im Gottesdienst.
Also auch von der Kommunikation her.
Genau, das hat dann für alle möglichen Bereiche eines Gemeindelebens eine gewisse Implikation. Und das fünfte, so die große Klammer, wäre eine gastfreundliche Atmosphäre zu schaffen, wo sich der der Fremde, der anders tickt und lebt, einen anderen Lifestyle hat, angenommen und wertgeschätzt fühlt. Das wäre so das Letzte. Und wenn diese Aspekte vorhanden sind, würde ich heute sagen, das ist eine lebendige Gemeinde, die Ressourcen hat, um wirklich Menschen zum Glauben einzuladen und zum Glauben zu führen.
Und dann, wenn ich noch ergänzen darf, würde ich sagen, wenn eine Kirche so weit ist und erlebt hat, da ist was Gutes, da ist was Gesundes entstanden, muss diese Kirche aus meiner Sicht auch an den Punkt kommen und sagen, dieses Gute, was uns Gott hier anvertraut hat, wollen wir jetzt multiplizieren. Das heißt, wir gründen an einem anderen Ort, in einem anderen Stadtteil in unserer Stadt eine weitere Gemeinde, weil hier in unserer Kirche ist nicht Endstation, sondern wir sind sowas wie eine Sendestation. Ich glaube, ein Pastor hat mal gesagt, wir lassen uns doch die Gesundheit unserer Kirche nicht an unseren Mitgliederzahlen messen, sondern an der Anzahl der Menschen oder der Kirchen, die wir entsenden, damit wieder Neues entstehen kann an einer anderen Stelle.
Habt ihr da so Best-Practice-Beispiele, wo es mal klar wird oder greifbar wird von Menschen, von Gemeinden, die das schon richtig gut machen?
Also ein Blick auf diese Aspekte, die ich genannt habe, ja, da fallen mir schon Gemeinden ein, die einfach in einer grandiosen Art und Weise zum Beispiel diese Gastfreundschaft leben, wo du einfach reinkommst und spürst, hier wirst du gesehen, da wirst du als auch noch nicht glaubender Mensch abgeholt, vielleicht schon in der Gottesdienstbegrüßung, um es jetzt mal an dem Zentralelement der meisten Gemeinden festzumachen. Ja, begrüßt man da am Anfang nur allgemein irgendwie alle Gäste oder formuliert man auch mal und sagt, wenn du das erste Mal in deinem Leben in einem Gottesdienst bist, und das passiert tatsächlich, ja, dann wollen wir dir sagen, ne, du kannst in der Nähe und Distanz heute hier dabei sein, wie das für dich passt, und du darfst deine Fragen stellen. Und wir erklären dir gerne auch manche Dinge hinterher nochmal, und wir würden dich gerne kennenlernen. Und es ist okay, wenn du skeptisch bist, und du darfst deine Fragen äußern. Das transportiert so eine Herzenshaltung, glaube ich, die dann auch wieder die Herzen derer öffnet, die da vielleicht noch mit einer gewissen Distanz kommen, zufällig da sind, übers Internet die Gemeinde gefunden haben oder eingeladen wurden. Na, das kann man in der Predigt reproduzieren. Na, spreche ich noch nicht glaubende Menschen mindestens an einer Stelle in meiner Predigt an, das würde ich Pastoren ins Stammbuch schreiben. Na, und predigt nicht nur für eure Bubble, weil es könnte sein, dass Gäste da sind. Also Gastfreundschaft, neutestamentlich heißt Philoxenia, die Liebe zum Fremden. Und das wünsche ich mir mehr in unseren Gemeinden. Nicht das Drehen um sich selber, sondern ein Blick für den anderen, der anders ist, der vielleicht anders tickt, anderes glaubt, aber den ein Stück irgendwie ernst zu nehmen und liebevoll wahrzunehmen. Ja. Damit beginnt es, glaube ich.
Ja. Ich musste gerade dran denken, ich bin auch im Moderationsteam bei uns in der Kirche und wir haben irgendwann so etabliert, dass wir immer in der Begrüßung, also innerhalb der Anmoderation, folgenden Satz sagen. Ganz egal, wer du bist, was du glaubst, ob du heute zum ersten Mal da bist oder ganz regelmäßig kommst, du bist willkommen hier. Und das haben wir schon so oft als Rückmeldung von Leuten bekommen, dass sie sich dadurch einfach super wertgeschätzt und willkommen fühlen, gerade auch durch diesen Aspekt, egal was du glaubst, ne, dass wir da auch Leute mit reinnehmen, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen oder gar nicht wissen, warum sie überhaupt jetzt in dieser Kirche im Gottesdienst sind. Und das geht ja genau in die Richtung, was du auch gesagt hast, so diese Willkommenskultur zu schaffen für alle Menschen, ganz egal, an welchem Punkt sie stehen.
Ja, und vielleicht könnte man noch sagen, weil Katharina vorhin auch angesprochen hat, wie groß ist eigentlich unsere Freude am Evangelium? Wie viel Leidenschaft haben wir für das, was den Kern unseres Glaubens, also brennt dieses Feuer? Ich stelle das oft, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin, zu Beratungsprozessen. Ich frage sie so, schätzt euch da mal ein. Wie groß ist die Leidenschaft, andere zu erreichen, weil eure Leidenschaft für die gute Nachricht von Jesus so groß ist? Ne? Weil dort, wenn unser Herz voll ist, dann geht unser Mund über, dann wird uns auch die Fremdenliebe leichter fallen. Und insofern, das mal selbstkritisch zu überprüfen, wie viel Freude haben wir noch, wie sehr sind wir von dem, was Jesus für uns getan hat, wirklich begeistert. Vielleicht ist das sogar der allererste Schritt, dass wir an der Stelle nochmal neu Feuer fangen für diese grandiose Nachricht, die wir in die Welt bringen dürfen. Und die uns verändert hat, hoffentlich.
Wie kann das dann konkret aussehen? Also wenn es jetzt Leiterinnen und Leiter gibt, die sagen, boah, irgendwie habe ich selbst so das Feuer verloren und dann fällt es mir auch schwer, das an meine Gemeinde irgendwie weiterzugeben. Wie kann man da erste Schritte gehen, um da wieder zurückzukommen? Ich weiß, das ist eine große Frage, habt ihr da Ideen?
Ich würde da ganz ehrlich starten, mit einem ehrlichen Gebet. Gott, mir ist die Freude ist weg. Bitte entfacht das Feuer neu in mir. Ich würde in den Austausch mit anderen gehen. Und mir kommt gerade so dieser Satz von Martin Luther in den Kopf, der so in die Richtung, ich paraphrasiere, gesagt hat, wenn ich die größten Glaubenszweifel habe, dann stelle ich mich auf den Marktplatz und verkünde das Evangelium. Und ich habe das selber auch ganz häufig erlebt und erlebe das heute noch, wenn ich mit meiner Nachbarin, mit Freunden ins Gespräch komme über das Evangelium, weil sie mich fragen und ich was erklären muss, wird mir selber häufig wieder bewusst, was für einen Schatz ich da eigentlich habe, den ich meistens schon für selbstverständlich nehme. Ja, aber im Austausch mit anderen, für die das vielleicht was ganz Neues ist, kann diese Freude und Leidenschaft auch wieder ganz neu hervorgerufen werden.
Ja, und vielleicht ist es einfach dran, auch in unserer Verkündigung und in den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, zu den Kernwahrheiten nochmal zurückzukehren. Und na, wir haben schon manchmal so den Hang, uns mit allen möglichen, auch theologischen, ich will jetzt nicht sagen Nebensächlichkeiten, aber vielleicht eher sekundären oder tertiären Fragen zu beschäftigen. Und einfach nochmal Jesus und die zentralen Dinge ins Zentrum zu stellen, na, bis unser Herz wieder weich und warm wird. Und ich bin ganz bei dir. Ich glaube, es beginnt auch mit Buße, dass wir einfach sagen, wir haben uns an manchen Stellen verloren in einer gewissen routinierten, abgeklärten Form des Christseins, ne, auch in den Freikirchen, aus denen wir kommen. Ne, das läuft so durch, es ist gut und so, aber so das ganz starke Glaubensfeuer fehlt dann doch manchmal. Und das beginnt bei mir. Ja? Also ich sage das nicht irgendwie als Bashing gegen andere, sondern stell mich da drunter und sage, das wünsche ich mir mehr. Und dann ist es dran, dass ich das meinem Herrn bekenne. Und sage, ich brauche wieder dieses Feuer, mach dich wieder groß in meinem Herzen.
Ja. Ihr habt beide gesagt, Religion ist irgendwie so eine Option unter vielen Optionen geworden. Es war von Säkularisierung die Rede. Und du hast auch gesagt, es gibt aber auch die andere Seite, diese Aufbruchsbewegungen. Und das sehen wir ja gerade auch ganz deutlich in England und Frankreich, wo es so neue geistliche Aufbrüche gibt. Was glaubt ihr denn? Wird es Vergleichbares auch in Deutschland geben?
Also ich hoffe und ich kenne keine Leitenden, bei denen das nicht auch auf eine große Sehnsucht stößt, dass genau das auch hier bei uns passiert. Und ich würde erstmal so ganz kindlich sagen, warum soll das Gott nicht auch hier machen? Ihm ist ja nichts unmöglich, er kann das hier genauso machen. Und ich nehme schon wahr, dass in der jungen Generation ein neues Interesse da ist, dass da auch die Sehnsucht nach Orientierung wieder stärker da ist. Ne? Und ich glaube, dass Glaube da wirklich auch nochmal ganz neue und wertvolle Antworten geben kann für so eine Generation Z oder Alpha oder auch die danach kommen. Ja, und gleichzeitig weiß ich, dass wir das nicht machen können hier. Wir können das nicht produzieren. Wir können dafür beten, wir können damit rechnen, wir können glauben, dass Gott das hier tun kann. Und wir können uns vor allem auch darauf vorbereiten. Ne? Wir können schauen, dass unsere Menschen in unseren Kirchen fähig sind, andere im Glauben zu begleiten. Ne? Und dass, wenn Gott außergewöhnlich wirkt und es einen Erweckungsschwung gibt, wir das auffangen können mit den Strukturen in unseren Kirchen, dass die Einzelnen das auffangen können. Ich glaube, darauf können wir uns vorbereiten.
Philipp, was würdest du sagen?
Also der Realist in mir, der nimmt immer noch die Säkularisierung wahr, das sage ich ganz offen. Ja. Und gleichzeitig, ne, es sind sowohl die Geschichten, dass mir ehemalige hier auch von der FTH immer häufiger erzählen, wir erleben, dass Leute einfach aus dem Nichts in unseren Gottesdiensten auftauchen, in größerer Zahl, als wir das vor 5 oder 10 oder 20 Jahren erlebt haben. So, diese Geschichten höre ich öfter. Und eine zweite Wahrnehmung ist, dass ich wirklich glaube, in den Kreisen, in denen ich mich bewege und das, was ich so in der Presse, Social Media und so wahrnehme, das Level an Sehnsucht, dass Gott in unserer Zeit nochmal etwas tut, was wir bisher so nicht erlebt haben, das ist gestiegen. Das ist meine Wahrnehmung. Und alleine das wäre, glaube ich, ein Zeichen, dass wir da gerade in einer spannenden Zeit leben. Und meine Hoffnung und Sehnsucht ist groß, dass Gott wirklich nochmal, wie das der Psalmist sagt, unser Geschick wendet, auch als Kirchen und Gemeinden in unserem Land, und wir nochmal mehr erleben. Aber ich vermute, es wird gleichzeitig stattfinden zu einer weiteren verstärkten Gleichgültigkeit und Säkularisierung in unserem Land, aber hoffentlich eben auch das andere. Und wie das dann zusammenspielt, wird spannend sein. So würde ich das zurzeit wahrnehmen.
Das war schon total motivierend von euch beiden. Lasst uns da noch mal eine Schippe drauflegen und mit der Abschlussfrage enden. In einem Satz, was macht euch denn, wenn ihr jetzt an die Zukunft schaut, ganz persönlich Hoffnung? Fang du an, Philipp.
Mir macht Hoffnung ein Satz aus dem Epheserbrief von Paulus, wo er formuliert, dass die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde Gottes Weisheit erkennen. Ich erkenne das nicht immer, wenn ich mir Gemeinden anschaue, aber die Verheißung will ich für mich ergreifen und sagen, wenn das stimmt, und ich glaube, dass das stimmt, dann will ich mich hoffnungsvoll und motiviert für die Erneuerung und Entwicklung von Gemeinde Jesu in unserem Land auch einsetzen, egal wie klein die Anfänge sind. Das motiviert mich und das gibt mir Hoffnung.
Katharina, was macht dir Hoffnung?
Mir macht dieses simple, aber starke Versprechen von Jesus Hoffnung, wo er sagt, ich baue meine Kirche. Das macht mir deswegen Hoffnung, weil ich baue nicht Kirche. Gott ist so viel mehr daran interessiert, dass seine Kirche wächst, dass seine Kirche sich erneuert, dass sie zukunftsfähig ist. Das Gute ist, er ist absolut nicht überrascht von der Situation, in der wir sind. Er ist auch nicht überfordert, sondern er wird seine Kirche bauen. Und das macht mir Hoffnung. Und auf diesem Versprechen stehen wir und das wird uns durchtragen.
Das war doch ein richtig schönes Abschlussplädoyer von euch beiden. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke für eure hoffnungsvollen und guten Perspektiven.
Gerne.
Danke.
Danke.
Danke auch dir fürs Zuschauen. Danke für deine Offenheit, für dein Interesse. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.